Sie hören Eschenhaus, Roman, eine Buchvorstellung von Jörg Bernich, gehalten am 27. September 2023 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier zu unserer Buchvorstellung mit Jörg Bernich, Eschenhaus. Unser heutiger Gast entführt uns in eine surreale, vielleicht auch dystopische Welt. Die europäischen Länder sind in Bewegung, Grenzen lösen sich auf und werden neu gezogen. In Jörg Bernichs Roman Eschenhaus gilt dies für die britischen Inseln in einem wortwörtlichen Sinn. Sie bewegen sich immer weiter hinaus aufs Meer und entfernen sich damit vom übrigen Europa. Niemand kann für dieses Phänomen eine befriedigende Antwort finden. Die Protagonistin des Romans, Anna, erbt während dieses Ereignisses ein Haus, eben das namengebende Eschenhaus an der walisischen Küste. Während sie versucht herauszufinden, was es mit diesem Erbe auf sich hat, verschafft sich auf dem Kontinent ein neuer Totalitarismus Zugriff auf Denken und Handeln der Menschen. Zugleich entsteht eine neue Religion, die alle Bewohner auf sich verpflichten will. Individuelle, gesellschaftliche, geschichtliche, ja sogar geologische Gewissheiten geraten in dieser Parabel ins Fließen. Aber, wie heißt es in der Verlagsankündigung, Zitat, weil es sich bei diesem Buch aber um einen Roman handelt, wissen wir, dass alles nur erdacht und Kunst ist. Das mag uns für den Augenblick beruhigen. In diesem Sinne wundert es nicht, dass Uwe Tellkamp dieses Buch in einer Rezension als Meisterstück bezeichnet hat. Noch kurz zum Autor. Jörg Bernich wurde 1964 in Wurzen geboren und arbeitet als Lyriker, Erzähler und Essayist. Er studierte an der Universität Leipzig und lebte anschließend mehrere Jahre in Schottland und Wales. Für sein Werk wurde er unter anderem mit dem Eichendorff Literaturpreis und dem Andreas Gryphius Ehrenpreis ausgezeichnet. Heute lebt er in Radebeul. Er veröffentlichte zuletzt An der Allerweltsecke Essays von 2020, Der Wehrläufer, eine Geschichte aus Prag von 2021 und zuletzt den Roman, den wir heute hören, Eschenhaus aus diesem Jahr. Alle die eben genannten Titel können Sie heute Abend selbstverständlich bei uns erwerben. Und nun freue ich mich, lieber Herr Bernich, Sie heute unter uns zu wissen und bitte Sie herzlich ums Wort.
Ja, guten Abend allerseits. Vielen Dank, Herr Fenske, für die Begrüßung und Einführung. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch Unbekanntes aus dem Buch vorlesen soll. Ja, danke. Machen wir das wie bei Dylan Thomas, um mit dem Anfang anzufangen. Das Fenster im Giebel des Windfangs verbarg hinter sich nichts als Dunkelheit. Eine Dunkelheit so vollkommen wie der Ausstieg aus der Welt hinaus und hinein in die schwarze Halle des Weltalls. Auf dem kleinen, rechteckigen Fenster mit abblätternder weißer Farbe der Name des Hauses. Der Windfang aus Holz gearbeitet, auch da blätterte die Farbe ab und um die Nägel und Schrauben, die alles noch irgendwie zusammenhielten, zogen sich, leuchtend fast, rostbraune Kreise, die an ihren Rändern beinahe ins Goldene ausliefen. Die ockerfarbene Eingangstür bis in die Mitte unterbrochen durch zwei Glasscheiben, die aussahen, als hätten sie den grauen Star. Auch die Fenster an den Windfangseiten waren halb erblindet. Wie seltsam das grüne Glas der kleinen Fensterquadrate darüber wirkte. Und auf dem Schiefer des Windfangspitzdaches lagerten wie eigenartige Tiere Kissen von Moos, reglos geduckt, in sich versunken und in Gedanken vertieft. Sie stand da und hielt den Briefumschlag, der den Schlüssel enthielt, in der einen Hand, die andere umklammerte den Griff ihres Rollkoffers, sie verharrte in der Bewegung und ging nicht durch die kleine Tür in der flechtenübersäten Steinmauer, die das Haus zur Straße hin brusthoch abschirmte. Sie hatte den Brief wieder und wieder gelesen und die Fotos des Hauses wieder und wieder betrachtet, die ihr samt Brief, Testament und Schlüsseln von einem Anwalt übergeben worden waren. Sie erkannte, als der Bus sie auf dem Wendeplatz vor dem Haus absetzte, augenblicklich alles. Sie war auf der Halbinsel bis zur Endhaltestelle gefahren, bis nach Kizwan. Nicht weit entfernt davon brach das Meer ab, das Land ab, stürzte es ins Meer. Kizwan übrigens ist walisisch und heißt so viel wie Versteck. Wenn Sie diesen Brief lesen, dann werde ich nicht mehr leben. Das Haus, das ich Ihnen hinterlasse, ist frei von Hypotheken. Der Anwalt wird Ihnen alles erklären. Nehmen Sie das Erbe an. Das Haus gehört Ihnen. Manches muss vielleicht repariert werden, vieles verschönert. Ich habe, als ich alt wurde, die Lust verloren, etwas am Haus machen zu lassen oder mich um den kleinen Fleck Erde zu kümmern, aus dem Sie vielleicht einen schönen Garten machen können. Oder ich habe die Kraft verloren. Warum, werden Sie fragen. Warum hinterlässt Ihnen ein wildfremder Mensch ein Haus? Ich sage es Ihnen, weil ich weder nähere noch weitere Verwandtschaft habe. Eine Familie habe ich nie gegründet, da ist niemand. Ich bin der Schlusspunkt hinter der Geschichte meiner Vorfahren. Ja, warum Sie? Weil ich mit Ihren Eltern die glücklichste Zeit meines Lebens hatte. Sie waren meine besten Freunde. Bei Lichte besehen waren Sie auch die einzigen richtigen Freunde, die ich je hatte. Sie waren die einzigen, die mir nahegekommen sind, denen ich nahegekommen bin. Wir mochten einander sehr und wir waren jung. Und die Welt war damals, wie sie war. Sie war nicht schön und gut, aber das ist sie nie. Sie ist es auch heute nicht und sie wird es auch in Zukunft nicht sein. Das Haus soll Ihnen gehören als Ausdruck meiner großen Zuneigung, die ich für Ihre Eltern empfunden habe und auch jetzt noch empfinde. Als Ausdruck der großen Zuneigung, die wir damals füreinander empfunden haben. Möglicherweise werden Sie einmal das Gefühl haben, dass es sich bei dem Haus um eine Wiedergutmachung handeln könnte. Denn hätte ich nicht den Kontakt zu Ihren Eltern suchen sollen, um an die alte Verbundenheit anzuknüpfen? Ich weiß es nicht. Wir sind alle fehlbar, das weiß ich. Nehmen Sie das Haus an. Nicht nur als ein zugegebenermaßen reichlich eigenartig auf Sie gekommenes Erbe. Nehmen Sie das Haus an. Machen Sie es sich zu eigen. Werfen Sie den alten Krempel raus, bauen Sie um oder lassen Sie alles so, wie es ist. Nur genießen Sie das Haus und das Fleckchen Land, wie auch ich es genossen habe. Sie werden sehen, wie sich das Licht minütlich verändert. Sie werden die See rufen hören und den Wind. Anna ist also in diesem Haus, bewegt sich darin, erkundet es, ertastet es fast. Und die Vergangenheit gerät immer mehr in ihr Denken und sie erinnert sich. Und sie gleitet in ihrem Sehen weiter hinab oder zurück nach noch früher, viel früher. Anna um die 30. Sie lebt schon in Berlin, in der noch einigermaßen frisch gekürten Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschen Republik, die sie damals war. Sie lebt schon in der Wohnung, die jetzt aber, da sie zurückgleitet, ruhig und verlassen ist, nur still bevölkert von Annas Dingen, die immer dann in helles Licht tauchen, wenn der Zeitschalter das Licht in der Wohnung aufscheinen lässt, sodass erleuchtete Fenster anzeigen, dass da jemand sich aufhält und lebt in der Wohnung, dass sie nicht verlassen und als leichte Beute daliegt für Einbrecher. Anna, um die 30 und es ist die Zeit der Entscheidungen. Draußen im Atelier, das sie sich mit ein paar anderen am Stadtrand in einer der stillgelegten Fabriken teilt, die schweren gusseisernen Heizungen an den Wänden tun aber seit Jahrzehnten ihren Dienst, steht sie vor der großflächigen Leinwand und arbeitet. Ein wüst gefallenes Freibad, rissige bis Betonbecken, verwaiste Startblöcke, Betonpapierkörbe auf der umlaufenden ungemähten Wiese, die Hütte mit den Umkleidekabinen, Pappeln im Hintergrund, ein paar Krähen als Beobachter auf den schütteren Bäumen, zwei Vögel fliegen davon. Am Rand des Bildes zwei Jugendliche, die mit angezogenen Knien dasitzen. Ihre Turnschuhe leuchten seltsam, das Mädchen und der Junge schauen vor sich hin. Ohne das auszumachen wäre, ob sie am Betrachter vorbei aus dem Bild herausschauen oder ob sie doch auf den Grund des Beckens blicken, auf dem der Wind Pappelblätter zusammengetrieben hat. Und noch während sie das Bild beendet, wird ihr klar, dass dies das letzte Bild dieser Größe für sie ist. Immer schon hat sie neben der Arbeit an den großen Formaten kleinere Aquarelle gemalt, gezeichnet oder Drucke angefertigt. Wenn sie sich dabei über die Feinheiten beugt, ist sie bei sich auf eine Weise, die sie während der Arbeit an großen Formaten nur selten erreicht. Irgendwann führt sie das mit einem kleinen Verlag für bibliophile Bücher zusammen, auf dessen Verlegerin sie bei einer Vernissage traf, zu der sie mehr aus Kollegialität denn aus wirklichem Interesse an den gezeigten Arbeiten gegangen war. Die beiden Frauen standen vor einem der Bilder und begannen über Fragen des Filigranen zu sprechen. Später wussten sie nicht mehr zu sagen, wer damit angefangen hatte oder wie sie darauf gekommen waren. Zu dieser Zeit beginnt die Feinheit, die sie für Buchillustrationen erreichen muss, sie mehr zu interessieren als die große Leinwand, auch weil sie im Umgang mit Büchern mit anderem in Verbindung treten kann und zusätzlich in der Melodie, im Klang eines Textes lebt. Sie versucht das so zu erklären, manchmal, wenn jemand nach neuen Arbeiten auf der Leinwand fragt. Anna gleitet in ihrem Sehen hinab und sieht sich, wie sie dann bei ihren Erklärungen die Schultern hebt und nickt, sodass der andere glauben kann, Teil eines Geheimnisses zu werden. Weit geht sie zurück und wie auf der Suche nach etwas Vergessenem, und da betritt David die Szenerie. Er tritt aus dem Schwimmbadbild heraus, sodass sie sich fragt, ob es ihr beim Malen damals bewusst war, dass die beiden Jugendlichen da ein verjüngtes und noch halb kindliches Abbild ihres jüngeren Selbst dargestellt hatten. David tritt heraus aus dem Bild, indem er über die Wiese geht, vorbei an den Betonkübeln und dem trocken gefallenen Schwimmbecken, vorbei auch an der Umkleide und hindurch zwischen den Pappeln. David, mit dem sie ein paar Jahre ihres jungen Lebens geteilt hatte. Für immer? Hatte sie ihn gefragt. Ja, für immer, hatte er gesagt. Ein junges Leben, das nur eine Richtung kannte, nach vorn, bis an einem warmen Sommerabend und nachdem sie sich geliebt hatten, David das Fenster öffnet und sie aufs Bett zurückkehrt. Sie liegen und schweigen und atmen und von draußen sind Geräusche zu hören. Im Hinterhof des Hauses beginnt eine Gesellschaft, ein abendliches Fest. Mauersegler jagen über den Himmel und ziehen dort Streifen schriller Rufe in die Luft. Eine Amsel singt. Anna und David liegen und dämmern und hören Rufe von Kindern, die noch spielen. Und David sagt mit geschlossenen Augen in die von draußen ins Zimmer treibenden Geräusche, dass es schön wäre, ein Kind zu haben. Sagt, dass er gern ein Kind hätte mit Anna. Nie hatten sie darüber gesprochen und waren doch schon einige Jahre zusammen. Und die Anna, die zurückblickt auf die Anna damals, sie spürt abermals den Schreck, der sich da in ihr ausbreitet und den insgeheim längst gefassten Entschluss aus seinem Versteck hervorruft, sodass Anna zu David sagt, du, David, ich werde keine Kinder haben. Ich will keine Kinder haben. Und das hat nichts mit dir zu tun, sondern nur mit mir. Ich könnte die Angst nicht ertragen, die Sorgen, die ich immer um mein Kind haben würde. Die würden nie weggehen. Entschuldigung. Die würden nie weggehen, das weiß ich. Anna, geboren 1975, Geburtsort Leipzig, Größe 170 cm, eher schlank. Haare dunkelblond, halblang oder lang, dann oft aufgesteckt. Augen blaugrau. Beruf Künstlerin, Grafikerin, Zeichnerin, Malerin, Buchgestalterin. Familienstand ledig. Partner keinen, Kinder keine. Wohnort seit neuestem Kirwan, Wales, Vereinigtes Königreich, früher Berlin. Eltern Heidi, Lohnbuchhalterin. Früher Literaturwissenschaftlerin an der Universität Leipzig. Und Hans, Friedhofsarbeiter, früher Musikwissenschaftler an der Universität Leipzig. Beide leben nicht mehr. in dieses Nachdenken und in diese Zeit des Einlebens, die für Anna dort auf dieser walisischen Halbinsel vergeht, ohne dass Zeit für sie eine Rolle zu spielen scheint und Zeit für sie eigentlich so richtig greifbar ist, tritt aber die Bekanntschaft mit der Betreiberin des kleinen Ladens, Dorfladens, in dem es eigentlich alles gibt. Gummistiefel, Angeln und Lebensmittel. Und dieser kleine Laden ist so etwas wie das lokale Zentrum des Ortes. Und sie freundet sich mit der Betreiberin an, mit Nia, die aus diesem Ort stammt und den elterlichen Laden übernommen hat. Und Nia berichtet ihr, dass die anderen Bewohner des Ortes ganz interessiert wären, sie doch kennenzulernen. Und man hat sich überlegt, dass man ein Strandbarbecue macht, also am Strand ein bisschen grillt. Und sie fragt, das Strandbarbecue im Hinterkopf, was macht man bei ihnen? Aber Anna versteht das ganz anders. Als Nia das sagte, da spürte Anna es auch physisch, da gab es wirklich einen Stich im Herzen. Etwas hier im Meerwind und im Wellenrauschen in den Hintergrund getretenes kam wieder nach vorn und vermeldete seine Existenz. Einige Zeit schon, bevor es Anna hierher ans Meer verschlagen hatte, war das, was Nia bei ihnen nannte, einer enormen plastischen Chirurgie unterzogen worden. Die deutschen Länder wichen Distrikten, weil die Namen der Länder zu sehr auf die Namen obsolet gewordener Völkerschaften aus einer nicht weniger obsolet gewordenen Besiedlungsgeschichte verwiesen und Bewohner anderer Herkunft ausschlossen. So hieß es in der verfassungsgerichtlichen Begründung, nachdem der vom Parlament ernannte Neuordnungsausschuss und einige Interessenverbände vor Gericht gezogen waren, um, wie es in diversen Verlautbarungen hieß, das Gesicht des Landes in Einklang mit der Gegenwart zu bringen, einer Gegenwart, die mit der Wirklichkeit kurzerhand in eins gesetzt wurde. Ein Beibehalten der alten Ländernamen stelle eine aktive Diskriminierung der nicht mit jener nun obsolet gewordenen Besiedlungsgeschichte in Verbindung stehenden Menschen dar, argumentierten die Kläger. In diesem Zusammenhang sei ein Begriff wie Herstammen unter allen Umständen nicht mehr zu verwenden. Viele Menschen würden sich mit Bezeichnungen wie Bayern, Hessen, Sachsen oder Thüringen ja nicht vertreten. Ja, sie würden sich so ganz und gar ausgeschlossen fühlen, hatten die Klageführer bemängelt und Recht behalten. Klage erhoben hatte eine Gruppe, die sich in schlichter Klarheit die Investoren nannte und darauf verwies, dass ihre Angehörigen seit einigen Jahrzehnten die Ländereien und Immobilien und Industrien Mecklenburgs oder Anhalts oder Brandenburgs und so weiter de facto und de jure ja besaßen, dass das Land und der Wohnraum und der Arbeitsraum bei Lichte und in Ehrlichkeit besehen mithin doch Schwäbisches, Hessisches, Rheinisches und so weiter gut seien, der Ländername aber das nicht wiedergebe, sondern eine obsolete Realität, die im Mittelalter Gründe bezeichne. Andere Gruppen und Gruppierungen hatten sich aus je eigenen Gründen der Klage angeschlossen. Die Benennung der Distrikte, so wurde es verordnet, habe sich praktischerweise an den Postleitzahlen zu orientieren und so hätten an die Stelle der Ländernamen nun die Distrikte 0 bis 9 zu treten. Zudem sei bei allen offiziellen staatlichen Korrespondenzen und Verlautbarungen fürderhin stets von Bundesrepublik zu sprechen. Das Verfassungsgericht erteilte dem Parlament den Auftrag, über den nicht minder obsoleten Teil des noch geltenden Staatsnamens, nämlich das Wort Deutschland, zu beraten und eine zufriedenstellende Lösung, das frühere Deutschland, das ehemalige Deutschland, das historische Deutschland und so weiter, zu finden. Bei Ihnen waren Nias Worte gewesen und diese zwei Wörter hatten in Anna das Vorbeizischen der Gedanken ausgelöst. Die Entscheidung über die Staatsflagge war noch nicht gefällt, aber die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sowie die wenigen noch in Papierform vertriebenen Zeitungen waren begeistert von einer Veränderung der Fahnenfarben, weil diese Veränderung nichts weiter sei als die längst überfällige Anpassung an die Fakten und zudem eine Demonstration der grundsätzlichen Wandelbarkeit der nun endlich auf der Höhe der Zeit angekommenen Bundesrepublik. Das meinte auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in der Bundesrepublik und der Vorsitzende der Katholischen Bischofskonferenz in der Bundesrepublik, die eine gemeinsame Pressekonferenz gaben, bei der auf jegliches religiöse Symbol verzichtet wurde, um, so hieß es zur Begründung, die Gefühle der Nichtglaubenden oder Andersglaubenden nicht zu verletzen. Auf dieser Pressekonferenz geschah es auch, dass die beiden Repräsentanten ihrer Konfessionen davon sprachen, dass sie nicht nur auf eine Vereinigte Kirche der Bundesrepublik, VKB, hinarbeiteten, sondern dass es ihr erklärtes Ziel sei, bald eine Institution mit dem Namen Vereinigte Glaubende der Bundesrepublik zu schaffen, VGB. Bei ihnen, das waren auch die Ordnungstrupps jener, die dort, wo Anna herkam, durch die Großstädte patrouillierten. Und Ausschau hielten nach Frauen, die sich in der Öffentlichkeit in unzüchtiger Kleidung oder in Gesellschaft eines unpassenden Mannes zeigten. Oder sie hielten Ausschau nach Männern, die sich nicht angemessen kleideten. Das mochte zu luxuriös, zu glitzernd oder auch zu alt hergebracht sein. Oder, und das deckte den Rest ab, zu ablehnend. Was von den Ordnungstrupplern dann in der konkreten Situation entschieden werden konnte, bevollmächtigt, wie sie waren. Die Patrouillen erschienen aber auch immer dort, wo es Demonstrationen gab, die sich gegen eine Etablierung der otrelischen Ideologie wandten, und sie erschienen vor den Wohnungen derer, die sie als ihre Feinde markiert hatten. Sie klebten Steckbriefe dieser Feinde in deren Wohngegenden, damit die Bewohner gewarnt wären, welche gefährlichen und ablehnenden Menschen unter ihnen lebten. Bei ihnen. Das war auch die im Zuge der verfassungsrichterlich verfügten und als Reterritorialisierung bezeichneten Gebiets- und Namensreform in zwei Teile aufgeteilte Hauptstadt. Ein Teil zählte noch zur Bundesrepublik, der andere gehörte fortan zu einem Gebiet, das aus einigen Territorien bestand und als Evarelia auf die Bühne des Geschehens trat, das Land der einzig wahren Religion. Die Namensgeber agierten aber offiziell nur unter der englischen Bezeichnung Otrelia, the only true religion. Das Englische wurde zur verbindlichen ersten Fremdsprache im Sinne einer Verkehrssprache und darüber hinaus zur zweiten Amtssprache erklärt, um zum einen für alle offen zu sein und zum anderen das weltumspannende otrelischen Denkens und Handelns zu demonstrieren. Von den öffentlichen Gebäuden wurden die, wie es hieß, nun anachronistischen und keine semiotische Wirkung mehr entfaltenden schwarz-rot-goldenen Fahnen entfernt. Neben diversen Bannern, offensichtlich gab es noch keine endgültige Einigung darüber, wehte erst einmal nichts weiter als die Fahne der Europäischen Union, von der den otrelischen Gebieten großzügige Unterstützung materieller wie immaterieller Art zufloss. Die Wirklichkeit, in der Anna einst aufgewachsen war, fand sich längst aufgelöst und in eine andere geglitten, diese rum wieder in eine andere und so weiter. Tag um Tag war das so gegangen, ging das so fort. Hinzu kamen aber die insinuierten, verkündeten und verordneten Wirklichkeiten, die zunächst einmal mit großer Unduldsamkeit die Sprache und das Sprechen regelten, dann das Erscheinen des Einzelnen, auch in der Menge, dann das Verhalten, also gewisse Grußformeln und Bezeigungen, gewisse wiederkehrend zu reproduzierende Versicherungen, dieses zu sein und jenes nicht, anderes hingegen ganz und gar nicht. Und diese Dekretierungen machten, dass einige die Städte verließen, in entlegene Gegenden des Landes zogen, denen bis vor nicht gar zu langer Zeit wegen ihrer Entlegenheit nachgerade der Ruch des Exzentrischen anhaftete und Dörfer wieder besiedelten, die fast schon vergessen und aufgegeben worden waren. Anna, einmal ins Nachdenken geraten, erschien diese Flucht aufs Land als eine Landnahme im eigenen, als ein beinahe kindlicher Instinkt, mit dem sich vor Generationen und Abergenerationen die Vorangegangenen bei Gefahr in Wäldern in Sicherheit gebracht hatten vor fremden Heeren, Banden und Pestilenz. Von manchen dieser Dörfer oder kleineren Städte hieß es nun, dass sie sich eigenmächtig von der dekretierten und exerzierten Wirklichkeit abgewandt hätten, ja, dass ihnen sogar die Selbstversorgung gelungen sei und sie sich über neue Formen der Landwirtschaft und der Energieversorgung in einen Grad der Autonomie begeben hätten, der die offiziellen Behörden der Bundesrepublik in Aufregung versetzte, denn eine autarke Stromerzeugung außerhalb des öffentlich kontrollierten Verbundnetzes sei ja verboten. Die Behörden bezeichneten solche Orte auch als abtrünnige Exklaven. Es fiel auch das Wort Rebellen und sie sannen auf Rache, dort ihre Autorität wiederherzustellen und diese Gebiete, wie es hieß, zu resozialisieren. Bei diesen Vorhaben wurden die Behörden tatkräftig unterstützt von den institutionalisierten Restkonfessionen, die immer wieder Agitatoren in die Exklaven entsandten, um deren Bewohner in den sich immer noch evangelisch oder katholisch bezeichnenden Schoß zurückzuholen. Denn, fast ist es überflüssig zu sagen, in den Exklaven war eine Form der Religionsausübung herangewachsen, die wollte keine gemeinsame Sache machen mit den althergebrachten Konfessionen, deren Bischöfe und Kardinäle das ihnen zugewiese Amt seit Jahren und Aberjahren und in aller Öffentlichkeit zuallererst als das politischer Präzeptoren begriffen und bezeichneten, zu aktiver Beteiligung an der Schaffung der neuen Ordnung aufriefen und auch darum und als Nachweis solcher Beteiligung zum Beispiel den Frauen dringend rieten, ihrer sich selbst bewussten Lebensführung eine, wie sie sagten, züchtige Kleidung anzulegen, wie das von den Schwestern in Australia ja schon vorbildhaft demonstriert werde. Es gelte, den Wandel zur neuen Ordnung als Bereicherungsschub zu begreifen, zu nutzen und zu lernen. Das geschieht also in den Distrikten. Anna lebt auf ihrer Halbinsel, genießt die Abwesenheit auch der erwähnten Wirklichkeiten, tatsächlichen und herbeigewünschten oder verordneten. Und sie erbt das Haus eines Mannes, der früher als Literaturwissenschaftler in den 70ern, frühen 80ern an der Universität Leipzig zu Gast war, also hinter dem eisernen Vorhang. Und dieser Mann hat, ja, wie soll man das nennen? Ein Tagebuch kann man es nicht nennen. Anna vermutet, sind das erste Aufzeichnungen zu einem Roman. Jedenfalls hat er blaue A5-Hefte vollgeschrieben, die sie an einem Tag noch gar nicht gesehen hat, aber am anderen dann doch im Bücherregal entdeckt. Und sie beginnt zu lesen. Und dieser Herr heißt Norman Argent, Dr. Norman Argent. Und das ist er, der hier nun spricht und über die Zeit berichtet, in der es Anna gerade noch nicht gab oder sie noch zu klein war, um sich daran zu erinnern. Also Norman Argents Heft. Ich spüre, dass die Zeit hier auf eine andere Weise vergeht, seit ich Anschluss an den Kreis von Freunden um Heidi und Hans habe. Ich schreibe das so, als wären die beiden der Mittelpunkt, aber das ist wohl nur eine Perspektive, weil ich alle zum ersten Mal bei ihnen in der Wohnung gesehen habe. Späte 70er Leipzig. Das Gravitationszentrum der Freunde scheint aber irgendwie zu wandern. Mal ist es bei Heidi und Hans, mal bei Jürgen und seiner Frau Veronika, mal bei Angelika und Achim, mal bei Michael, bei Peter, bei Andrea oder Eva. Es ist eine kleine, fließende Welt, fließend auch, weil ich fühle, wie es dieser kleinen Gemeinschaft gelingt, aus der Gegenwart wegzudriften, in Räume eines anderen Daseins, in dem sie der Wirklichkeit oder der Gegenwart entwischen. Es geschieht etwas mit ihnen, wenn sie über ein Buch sprechen, über eine Ausstellung, über Musik. All das, so ist mir jetzt ganz deutlich, geht über Ornamentik oder Verschönerung des Alltages weit hinaus, denn das ist ihnen etwas Existenzielles. Sie ziehen Kraft daraus. Aber so etwas wird von der Partei nicht gern gesehen. Das habe ich schnell begriffen. Jürgen sagt, irgendwoher müsse man Kraft beziehen, um den Schwachsinn zu überstehen. Ob er, wenn er so rede, nicht befürchte, Nachteile zu erleiden, habe ich ihn kürzlich gefragt. Nachteile. Auch das Wort habe ich hier schnell gelernt. Welche Nachteile denn? Sagte er. Meine Kunst wird in öffentlichen Galerien nicht gezeigt. Offiziell darf ich nichts verkaufen. Für die Kunstkritiker existiere ich nicht. Öffentliche Aufträge darf ich nicht bekommen. Nicht, dass ich mit danach drängeln würde. Ich verstehe nicht, sagte ich. Wenn einer Galerie deine Sachen gefallen, dann kann sie die doch ausstellen. Was ist daran so kompliziert? Und öffentliche Aufträge? Wenn es ein Interesse gibt und deine Bilder passen. Jürgen lachte mich aus. So viel weiß ich auch vom Westen, dass ich das Prinzip von Angebot und Nachfrage kenne. Es funktioniert hier anders. Im staatlichen Kunsthandel werden deine Arbeiten nur angeboten und öffentliche Aufträge erhältst du nur, wenn du Mitglied im Verband bildender Künstler bist. Bist du kein Mitglied? Nein, ich wurde immer wieder abgelehnt. Aber deine Bilder, die sind doch hervorragend, das ist doch Kunst. Bedeutende sogar, wenn du meine bescheidene Meinung hören willst. Ich danke dir, Norman, sagte Jürgen. Aber was will man denn mehr? Fragte ich. Jürgen schwieg einige Augenblicke und sagte, deine Seele, mein Freund, deine Seele. Jürgen fährt tagsüber Lastwagen, er ist ein rollender Kasten, der etwas Urtümliches an sich hat. Mir gefällt der Wagen, weil er irgendwie zeitlos ist. So einer hätte auch in die 20er Jahre gepasst. Mit dem rumpelt er über die Kopfsteinpflasterstraßen, die es in Kleindeutschland immer noch gibt. Seine Bilder malt er nach der Arbeit. Jürgens Frau Veronika erzählte mir, dass Jürgen manchmal im Sitzen einschlafe, wenn er von der Arbeit heimkomme, aber beim Malen wache er auf. Und da wäre eine ungeahnte Energie in ihm, als würde sie ihm von sonst woher geschickt. Und was geschieht mit seinen Bildern, fragte ich. Ab und zu verkaufe ich eins an private Sammler, sagte Jürgen. Du hast es ja vielleicht schon mitbekommen, dass in der Welt des ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden, er sagte das ganz schnell, es noch ganz andere Welten gibt. Kanäle, Labyrinthe, verborgene Pfade führen dorthin. Es gibt so etwas wie eine zweite oder parallele Kunstwelt mit interessierten Künstlern, Kunstgenießern und Leuten, die sich wichtig machen wollen. Unter Käufern sind gerne Ärzte, die sich in einem rundum proletarischen Land die Aura des Bürgerlichen bewahren oder überhaupt erst geben wollen. Dazu gehören die Hausmusik, das gute Buch und das originale Bild an der Wand. Und es gibt Galeristen ohne Galerie. Die stellen die Wände ihrer Wohnung zur Verfügung. Für den offiziellen Kunstbetrieb existiere ich als Maler nicht. Und wen es als Maler nicht gibt, von dem gibt es auch keine Bilder. Aber der andere Jürgen, der stellt manchmal seine Bilder in Galerien aus, die es gar nicht gibt. Und hin und wieder verkaufen diese nicht existierenden Galerien sogar ein Bild eines nicht existierenden Malers auf einem Markt, den es nicht gibt. Als wir alle wieder einmal beisammen saßen, kam das Gespräch auf den Sommer. Und ich wurde aufgezogen, weil ich den Sommerurlaub ja bestimmt zu Hause in England oder Italien oder Frankreich verbringen würde. Also im Westen. Sie lachten, als ich sagte, dass ich den Sommer über hier bleiben wolle. Sie lachten ein wenig ungläubig und spöttisch, aber gutmütig. Unser exzentrischer Engländer, sagten sie. Und ihr, fragte ich. Und da war es im Handumdrehen schon Sommer geworden. Und es ist der heißeste Sommer, den ich bislang erlebt habe. Seit Wochen liegt eine kontinentale Hitze über allem. Im Geruch der riesigen, ausgetrockneten Landmasse kann ich nicht die Spur eines Meeres wittern. Morgens stehe ich am geöffneten Fenster, am frühen und sehr frühen Morgen, um mich zu erfrischen, und ich schnüffele, wittere, aber da ist sogar in der Stadt der Grundduft vertrockneten Grases. Tagsüber legen sich zwar die Benzinschwaden der Zweitaktautos und der Motorräder darüber, aber der Aufmerksame findet das Aroma der trockenen Landmasse trotzdem. Natürlich gibt es auch in Britannien warme Sommertage. Manche lassen sich sogar guten Gewissens als heiße Tage bezeichnen. Immer aber ist da das Meer irgendwie gegenwärtig. Auch im Innern der Insel. Die Nordsee, die Irische See, im Süden der Kanal. Es ist eine andere, eine bewegtere Luft als diese heiße, gasförmige Masse, durch die ich mich mehr schleppe als fortbewege. Sie laugt mich körperlich aus. Ich gewöhne mich nur langsam daran. Andere Welt. Wann immer es mir möglich ist, gehe ich in einen der Parks, in den Johanna-Park oder in das Rosental. Und wenn ich dort im Baumschatten liege und durch halbgeschlossene Augen auf die freie Fläche sehe, dann habe ich für Bruchteile von Sekunden das Gefühl, in einem englischen Park zu sein. Doch dann erkenne ich, dass das Gras alles andere als ein Rasen ist. Es ist nicht grün, sondern beige, gelb oder braun oder alles auf einmal. Damit haucht einen der Kontinent an, mit einer flimmernden Hitze, von der mir immer wieder schwindlig wird. Eva hat meine Einladung, einmal gemeinsam ins Kino zu gehen, angenommen. Wir waren dann noch oft im Kino, meistens im Kapitol, mitten in der Stadt. Manchmal aber auch draußen in den Stadtteilen, die gar nichts mit der Innenstadt gemein zu haben schienen. Dabei war man mit der Tram doch schnell dort. Aber die Reste der bürgerlichen Stadt, die in ihrer Morbidität um das Zentrum herum noch anzutreffen war, durch die ich an manchen Tagen ganz bewusst wandelte, die gab es da draußen nicht. Im Westen oder im Osten Leipzigs geriet ich tief ins Proletarische. Fiel ich in ein Zeitloch und ich hatte das Gefühl, wirklich in den 20ern angekommen zu sein. Ja, das war das Deutschland der 20er, aber nicht der Goldenen. Auch dorthin fuhren wir mit der Tram, gingen in eines der Kinos, danach in eine Kneipe. Eva und ich sind einander 2-3 Mal in der Woche. Wir haben eine gute Zeit miteinander. Nachdem wir 4 Wochen miteinander ausgegangen waren, haben wir miteinander geschlafen. Eva ist dabei, wie soll ich sagen, zupackend. Ja, so ist sie. Und sie macht mir deutlich, dass sie etwas will, dass sie genießen will, dass sie mich genießen will. Am schönsten ist es aber für mich, wenn ich dabei an Heidi denke. Insgeheim schäme ich mich dafür, denn dann betrüge ich Eva doch, oder nicht? Letzte Woche fragte mich Heidi, ob das mit Eva etwas Ernstes sei. Wir saßen nach dem Seminar im Café Corso. Sie fragte zögernd, glaube ich, nervös und fast empfindlich, und sie blickte mich fest an. Warum fragst du? Weil Eva meine Freundin ist und ich ihr nur Gutes wünsche. Sie hat das Talent, sich die Falschen auszusuchen. Ihre Hand lag neben der Tasse auf dem Tisch, nicht weit von meiner Hand. War das eine Achtlosigkeit? Hatte das etwas zu bedeuten? Sollte ich mit meinen Fingerspitzen die ihren berühren? Am Abend holte ich Eva ab von der Apotheke, in der sie arbeitete. Wir gingen zu ihr nach Hause, aßen eine Kleinigkeit und liebten uns, während eine Schallplatte lief. Und dann bat ich Eva, die Kerze zu löschen, um der Musik lauschen zu können. Es war schön, im Dunkeln neben Eva zu liegen. Aber ich schämte mich wieder, denn in Gedanken hatte ich Heidi berührt und geliebt. Und durch das geöffnete Fenster drangen die Geräusche eines fremden Landes und einer Welt, zu der ich nicht gehörte. Und dann aber doch auch gehörte. Nur, wohin gehöre ich? Nach Wales? Nach England? In das Vereinigte Königreich, dessen Bewohner es sich ein Vermögen kosten lassen, sich nicht nur eine Königin zu leisten, sondern eine ganze königliche Familie? Oder gehöre ich hierher, wo ich ja noch gar nicht so lange bin? Zugehörigkeit. Gibt es dafür einen Sinn? Und von Anfang an war das ja alles nur auf eine kurze und begrenzte Zeit gedacht. Ein befristeter Aufenthalt mit Lehrverpflichtungen und Forschung. Ist das hier ein akademisches Nirvana für mich? Danach wird es wieder an die Universität von Newcastle gehen. Wer weiß, vielleicht macht mich der Aufenthalt hier an der Leipziger Karl-Marx-Universität in Kleindeutschland ja zu einem Exoten, den auch andere Universitäten daheim auf der Insel gern vorzeigen mochten, so als Abwechslung zum Old Boys Network. Immerhin. Vom Waisenhaus in Baytown an die Universität und ins Ausland ist das nichts. Vom Exoten zum Exoten und zurück. Wieder zum Exoten. Ich kann es nicht anders sagen, als dass ich die Fahrten über Land hier liebe. Was für eine Entdeckung. Was es genau ist, weiß ich nicht so recht. Aber mit einem altertümlichen Eisenbahnzug vom Leipziger Hauptbahnhof loszufahren, nimmt mich gänzlich mit. Dieser Geruch, der von den öldurchtränkten Holzschwellen der Gleise bis auf den Bahnsteig heraufsteigt und sich im Innern der Eisenbahnwagen mit dem irgendwelcher Kunststoffe mischt. Darüber legt sich der Geruch von Zigaretten aus den Raucherabteilen. In den Raucherabteilen sind kleine Aluminiumaschenbecher mit Deckel an den Armlehnen der Sitzbänke angebracht. Und jeden Aschenbecher aus Aluminiumguss ziert ein hineingegossenes DR. Das steht für Deutsche Reichsbahn. Es ist seltsam. Hier, wo der Antifaschismus Staatsdoktrin ist und bei dem Wort Reich jeder nur an das Zwölfjahresreich der Deutschen zu denken scheint, ausgerechnet hier rollt eine dunkelgrüne Erinnerung an das Deutsche Reich über die Gleise. Die Aschenbecher quellen meist über. Wie auch die kleinen unterhalb des Fensters angebrachten blechernen Abfalldosen, die ebenfalls mit einem DR verziert sind. Und die Fenster sind oft mit einem rostroten Schmutzfilm überzogen. Vielleicht sind das vom Fahrtwind von den Schwellen hochgewirbelte Ölpartikel. Wenn die Sonne tief steht und durch diese verschmutzten Waggonfenster scheint, dann gibt das ein Endzeitlicht. Dennoch liebe ich es, mit der Deutschen Reichsbahn durch das Land zu fahren, das beim Blick aus dem Fenster immer wie eine periphere und vernachlässigte Provinz eines großen Imperiums wirkt. Die ferne Zentrale machte sich keine Gedanken mehr um ihr Ergehen und überlässt sie völlig der Regentschaft der dort zur Herrschaft eingesetzten Fürsten oder Grafen oder Junker oder Parteisekretäre. Draußen ziehen Dörfer vorbei und zumeist kleine Städte. Immer wieder staune ich über die gelben Dachziegel, die neben den alten roten oder schwarzen als eine Spur des Neuen leuchten. Und Busse. Die Busse, die vor den Provinzbahnhöfen warten, um die Reisenden oder nur die dem heimatlichen Dorf zustrebenden Bauern aufzunehmen, sind entweder Vehikel aus einer früheren Epoche des motorisierten Verkehrs oder sie haben eine futuristische Krokodilsform wie dieser ungarische Bus, Marke Icarus. Vielleicht liebe ich diese Reisen so, weil sie mich an zu Hause erinnern. Aber wie ist das möglich, mitten in Deutschland, mitten im Land der Hunnen, wie das die Generation der Großväter nannte und noch nennt? Es ist wohl dieses Einfache und grad so dem Ärmlichen entwachsene der Leute, die hier ein- und aussteigen, was mich an Wales oder Nordengland erinnert. Ich meine damit nicht nur die Äußerlichkeiten, ich meine damit ihr Gebaren, ihre Art zu sprechen, rau und zart, weinerlich und brutal in einem. Gefangen in der Gegenwart und vom Gegenwärtigen, aber doch auch wie aus einer anderen, früheren Zeit hergeholt und hier und jetzt ausgesetzt oder verloren. Vielleicht scheren sie sich deshalb wenig um die Dächer, die von den vorangegangenen Generationen auf die ihnen vertraute Weise gedeckt worden waren, und tauschen die Dachziegel unempfindlich und nicht zimperlich aus gegen gelbe. So wie sie auch alte Holzzäune ohne Erbarmen durch Maschendraht ersetzen. Es ist dieselbe Brutalität wie zu Hause auf der Insel. Wenn der Vorgarten vorm Reihenhaus zu viel Arbeit macht, dann wird er eben betoniert. Außerdem fließt dann das Regenwasser schneller auf die Straße ab. Zur Verschönerung kann man ja immer noch eine Blumenschale auf den Beton stellen. Workers of all lands unite. Karl Marx Aufruf wird internationalistisch befolgt. Die überall anzutreffenden proletarischen Vergehen gegen das Schöne zeigen es. Aber vielleicht muss ich mir zu Recht den Vorwurf gefallen lassen, dass das Schöne bürgerlicher Kram und Ablenkung von der Brutalität der Verhältnisse sei. So zu hören in den Kreisen der Theoretiker und Aktivisten in den Labour-Zirkeln, bei den Marxisten, den Maoisten, den Trotzkisten, made in the UK. Aber was ja wohl heißt, dass das Schöne und der Sozialismus nicht zusammengehen? Dennoch liebe ich diese Reisen hier. Und jetzt bin ich hinaus unterwegs in eine Gegend, bei der ich das Gefühl habe, es müsse eine Gegend am Ende der Welt sein. Von Leipzig bringt mich die Deutsche Reichsbahn nach Osten, noch über Dresden hinaus, mit Personenzügen zuckelnd, die, wie ich von den Mitreisenden gelernt habe, an jeder Milchkanne halten. Auch das Verb zuckeln habe ich von so einer Fahrt mitgebracht. Ich liebe es, allein auf diese Reisen zu gehen. Sie haben für mich so etwas an sich, als würde ich mich auf eine Entdeckungstour begeben, bei der es weiter keine Forschungstätigkeit gäbe, als zu hören, zu schauen, zu riechen, zu tasten und zu schmecken. Es geht nun also hinaus, wohin die anderen, meine Leipziger Freunde, schon vorausgefahren sind und wohin sie mich eingeladen haben, den Sommer mit ihnen zu verbringen. Es ist, sagen sie, ein abgelegenes Dorf. Ein sehr abgelegenes Dorf. Sie alle verbringen die Sommer dort schon seit Jahren auf einem alten Bauernhof. Maler, Musiker, Schriftsteller, Angestellte, Arbeiter, allesamt gehen sie aber alle neben der Spur, wie Jürgen erklärte. Ich musste mir ein paar Ausreden einfallen lassen, um Eva zu erklären, dass sie schon vorausfahren solle, weil ich noch etwas Wichtiges an der Uni zu tun hätte und einen Aufsatz zu Ende schreiben wolle. Aber es geht mir nur darum, ganz allein dort hinauszufahren mit der Deutschen Reichsbahn. Der Bus, der dann vor dem Bahnhof stand, als würde er nur auf mich warten, setzte mich irgendwo im Nirgendwo ab und dann fährt er gleich wieder davon, als würde er einen unheimlichen Ort schnell wieder verlassen wollen. Die Haltestelle liegt an einer Kreuzung. Ich bin der Einzige, der aussteigt. Eine Weile noch hängt das Brummen des Busses in der Luft, dann ist er nicht mehr zu sehen und zu hören. Und mit einem Mal spüre ich die große Stille überall. Merke ich, wie laut Leipzig, ja, jede Stadt ist. Ich stehe in einer großen Stille. Ich setze meinen Rucksack ab und blicke mich langsam in alle Richtungen um. Die von der Kreuzung wegführenden Straßen sind allesamt gepflastert und nicht breit. Ich sehe, dass sie am Rand von Staubstreifen eingefasst sind, wo sich hie und da eine zähe Pflanze angesiedelt hat. Über dem Pflaster flimmert es. Die alten Obstbäume neben den Straßen sind nach einem langen, heißen Tag in der prallen Sonne müde. Ich bin mir sicher, dass sie auf den Abend warten, damit der ihnen Abkühlung bringt. Und vielleicht steigt am Ende der Nacht, wohin sie reisen, ohne sich fortzubewegen, aus den Feldern etwas Morgennebel, von dem die Blätter sich feine Wassergaben holen. Felder ringsumher, nichts als Felder, riesengroße und fremdartig anmutende. Ganz weit unten lässt sich ein Waldrand ausmachen und ich merke, wie klein ich bin. Durch die große Stille zieht nur der atemlose Gesang der Feldlerchen, die von hoch oben vom Himmel herunter auf die Erde fallen. Es ist alles unfassbar. Ich nehme meinen Rucksack und setze mich auf die kleine Bretterbank im Haltestellenhäuschen, das aber nichts weiter ist als eine Blechbude. Der Fahrplan der Bushaltelinie ist, an die Wand über der Bank geklebt. Wer steigt hier ein und wer aus? Bis zu den umliegenden Dörfern sind es jeweils einige Kilometer. Auch zu dem Dorf, in das ich will. Die Wanderkarte bestätigt mir das, aber wer will hier schon wandern? Der Abend kündigt sich an, ich habe mindestens eine Stunde Fußweg vor mir durch die große Stille, irgendwo im Nirgendwo Kleindeutschlands. Ich nehme die geradewegs nach Osten führende Straße und trotte über den Staubstreifen am Rand, als möchte ich dem Verkehr ausweichen, aber hier fährt nichts. Auch aus der Ferne ist kein Motor zu hören. Mein Schatten geht lang vor mir her wie in einem Westernfilm. Ich komme aber nicht voran. Nirgendwo taucht ein Anzeichen des Dorfes auf, keine Kirchturmspitze, kein Bauernhof, kein Vorwerk. Kann man in einer solchen Gegend, in einer solchen Landschaft verloren gehen? Ganz bestimmt. Ich bin mir dessen sicher. Vielleicht passiert mir das gerade. Mit einem Mal ist er aber dann doch da, der Lastwagen, ohne dass ich etwas gehört hätte. Ist einfach neben mir. Der Fahrer ruft durchs offene Fenster: Wo willst du hin? Ich zeige geradeaus nach vorne, es gelingt mir nicht zu sprechen, der Hals ist trocken. Wie lange bin ich denn schon unterwegs? Willst du mitfahren? Fragt der Fahrer. Und ich nicke und klettere zu ihm hoch. Er begrüßt mich mit einem Nicken und reicht mir eine Wasserflasche. Ist eine Militärtrinkflasche aus Aluminium, die in einem Tarnüberzug steckt. In der Fahrerkabine schweben wir hoch über der Straße, wir rumpeln über sie hin, durch die links und rechts heruntergekurbelten Fenster weht duftende Abendluft. Mir ist, als wäre ich nach tagelangem Herumirren gefunden worden. Der Fahrer trägt zu einer blauen Arbeitshose, die auf dem Land das Hauptkleidungsstück zu sein scheint, bloß ein Unterhemd. Warme Sommerabendluft umwirbelt uns. Der kleine Hut, den der Fahrer auf dem Kopf hat, sitzt fest. Ich habe getrunken und kann wieder sprechen. Ich sage, wohin ich will. Der Fahrer sagt, dass er kurz vor dem Ziel abbiegen müsse, aber die restliche Strecke würde ich schon schaffen. Jetzt ja, sagte ich. Er lacht. Sein Lastwagen hat einen eckigen und vorragenden Motorraum. Die blaue Kühlerhaube darüber ist weiß gerahmt. An der Seite erheben sich aus der schwarzen Stoßstange links und rechts kleine Kellen. Der Fahrer sagt, dass diese Abstandsanzeiger bei engen Toreinfahrten hilfreich seien. Was für ein Typ ist das, frage ich. Das gute Stück ist ein H6, antwortet der Fahrer und klopft anerkennend auf das vom Kopfsteinpflaster vibrierende große Lenkrad. Wird aber seit 59 nicht mehr gebaut. Aha, sage ich. Etwas anderes fällt mir nicht ein. Da sind sie wieder, die Deutschen, denke ich und schaue über die Sommerfelder. Ich habe gelernt, es gibt hier einen alten Autotyp mit dem Namen F8. Ein anderer heißt F9. Ein Lastwagen heißt H6. Und vorher, im Krieg, da haben sie Raketen gebaut. Die haben sie V1 und V2 genannt. V für Vergeltungswaffe. Die Raketen wurden von ihnen dann auf uns abgefeuert. Das waren die Kinderschuhe der Raumfahrt. Der offizielle Name, ich habe das mal gelesen, war aber Aggregat 4. Auch nicht besser. F8, F9, H6 und Aggregat 4. Diese Deutschen sind nicht unterzukriegen. Unheimlich. Der Lastwagenfahrer setzt mich an einem Abzweig ab, von wo ich das Dorf, das Ziel meiner Reise durch diesen Sommertag sehe. Ich scheine aus großer Höhe aus dem Wagen hinunterzuklettern auf die Landstraße und zurück in dieses seltsame Land. Und schon bist du da, ruft der Lastwagenfahrer. Und ich stehe unten auf der Straße und er winkt mir zu und hupt und rumpelt davon. Der Staubstreifen am rechten Straßenrand erhebt sich im Abendlicht zu einer goldroten Wolke, aus der nach und je weiter sich das Brummen seines Lastwagens mit dem Namen H6 entfernt, das Geräusch der Grillen dringt. Dem Dorf vorgelagert sind große Stallungen, kolossale Betonbaracken. Es sieht von Weitem aus wie ein Lager, ich kann mir nicht helfen. Ich gehe daran vorbei und werfe einen kurzen Blick in den Schaukasten an der Einfahrt zu den Stallungen. Sie gehören zu einer jener Landwirtschaftsgenossenschaften, wie sie hier in Kleindeutschland geschaffen wurden, in dem der Staat die Eigentümer des Grundes zwang, sich zusammenzuschließen. Wer das nicht wollte, der wurde enteignet. Kollektivierung. Die LPG hier, diese landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, hat sich den Namen Frohe Zukunft gegeben. Aber, oder er ist ihr gegeben worden. Im Glasschaukasten ist ein von der Sonne vergilbtes Blatt Papier zu sehen, das sich von vier Reißzwecken festgehalten krümmt und wellt. Es ist ein Glückwunschschreiben des ersten Sekretärs der Kreisleitung der SED an die LPG Frohe Zukunft, weil die Genossenschaftsbauern ihre Produktionsvorgaben, den Plan, wie es heißt, nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt haben. Was für Wörter es hier gibt. Genossenschaftsbauern, Produktionsgenossenschaft, sozialistischer Wettbewerb, Plan, Übererfüllung. Neben dem Schreiben und ebenfalls von Reißzwecken festgehalten zwei Papierfähnchen. Ein rotes, vom Sonnenlicht zu einem Rosa umgefärbt, und das der Kleindeutschen Republik, auch schon in verblassenden Farben. Von den Stellen her ist bloß Maschinenlärm zu hören, von Tieren keine Spur, weit und breit keine. Ich gehe weiter, lasse die Frohe Zukunft vor dem Dorf zurück und gelange über eine von großen Bäumen gesäumte Allee in den Ort. Dahinter steht schon der dunkle Abendhimmel. Ich drehe mich um und schaue nach Westen zurück. Dort glüht der Himmel noch violett und in einigen Rottönen. Caspar David Friedrich, denke ich. Dann gehe ich weiter und sehe, wie Eva mir entgegenkommt. Sie hängt sich an meinen Hals, streicht das Haar mir aus der Stirn, küsst mich rasch und flattert um mich herum. Und ich denke, dass das einer der glücklichsten Momente in meinem Leben ist. Eva führt mich durch das Dorf. Die spärlich verteilten Lampen oben an ihren Holzmasten leuchten jetzt und sind von riesigen Mottenschwärmen umhüllt. sodass es nur so flirrt und fächelt und sirrt und auf beiden und auf den feinen Flügeln der Insekten funkelt. Die Höfe des Dorfes liegen im Dunkeln, ich erkenne aber noch die großen Toreinfahrten, über denen sich Torbögen wölben. Das müssen wohlhabende Bauern gewesen sein, die sich solch große Höfe hatten errichten können. Wir gehen durch das menschenleere Dorf, mitten auf der Straße. Die Hunde bellen, eine Katze springt von einer Mauer und huscht durch den Lichtkegel einer Lampe in die Finsternis. Grillen zirpen noch immer laut, es duftet nach abendlichem Sommerstaub, nach trockenem Gras, nach Tieren, die unsichtbar in den Ställen der Höfe schlafen. Aus einem von der Dunkelheit verborgenen Graben oder Grund zieht ein wenig kühle Luft herauf. Eva geleitet mich durch den Ort wie durch einen Tunnel, von einem Lichtkegel zum nächsten, bis wir nach dem letzten von der Nacht verschluckt werden. Oder treten wir in sie ein? Wir schweigen und gehen. Eva hält mich an der Hand, ihr Daumen streichelt die ganze Zeit meinen Handrücken. Weiter vorn sehe ich einzelne Lichter. Wir sind da, sagt Eva und führt mich durch die offene Toreinfahrt auf einem Bauernhof, der ebenso groß ist wie jene Höfe, an denen wir gerade vorbeikamen. Nur, dass dieser hier außerhalb des dünn aufgefädelten Straßenlampenbandes liegt. Wo sind die anderen, frage ich. Niemand ist zu sehen. Beim Feuer, sagt Eva und weist nach links, wo hinter dem langen Flügelhaus, heißt das so? Der Hof ist an mehreren Seiten bebaut, ein schwacher Lichtschein flackert. Sie führt mich in das rechte Seitenhaus des Hofes. Mit einer Taschenlampe, die sie bei der Tür deponiert hatte, leuchtet sie uns den Weg hinauf in das kleine Zimmer, das wir für den Sommeraufenthalt hier beziehen. Neben der Tür ist ein kleines Waschbecken. Ich werfe den Rucksack ab und wasche mir den Staub vom Körper, wie gut das tut. Ich halte den Kopf unter das kalte Wasser und fühle mich jung und stark. Und es fällt mir auf, dass ich dieses Gefühl schon lange nicht mehr gespürt habe. Eva zieht mich zum Bett. Sie schiebt mir meine Hände unter ihr weites Sommerkleid, unter dem sie nichts trägt. Das Fenster ist weit geöffnet. Ich liege auf dem Bett darunter. Eva sitzt auf mir. Ihr langes Haar fällt auf mich, wenn sie sich nach vorn beugt. Wir lieben uns in der hereinströmenden Nachtluft, die eine kleine Abkühlung bringt. Von fern, wo das Feuer hinter der anderen Flanke des Hofes brennt, wird es manchmal Rufe heran oder etwas Gelächter und Musik. Eva auf mir, aber in der Dunkelheit erahne ich sie eher, als dass ich sie erkenne. Meine Hände fahren die Seiten ihres Leibes auf und ab, streicheln sie. Und wieder stelle ich mir vor, ich wäre mit Heidi zusammen. Willst du zu den anderen ans Feuer gehen, fragt Eva. Sie liegt neben mir und hat ihren Kopf an meine Schulter gebettet. Lass uns hier bleiben, sage ich. Ist das okay? Ja, sehr, sagt Eva und schmiegt sich an mich. Nur wir beide. Du und ich und nichts und niemand sonst auf der Welt, sagt sie. Und schon höre ich, wie sie gleichmäßig zu atmen beginnt und in den Schlaf weggleitet. Wenn ich den Kopf etwas zurücklege, habe ich das geöffnete Fenster im Blick. Durch den kleinen Ausschnitt Nachthimmel schießen immer wieder Sternschnuppen, die Perseiden. Die Erde kreuzt wieder die Staubspur eines Kometen. Wie jedes Jahr um diese Zeit. Wie jedes Jahr. Ich liege in einer Sommernacht in der Mitte Europas, im Ostblock. In diesem Stück Deutschland, das die Sowjets besetzt halten, hat es für mich bisher kaum einen Tag gegeben, an dem ich nicht Militärfahrzeuge der Russen gesehen hätte oder ihre Soldaten. Manchmal sehe ich auch einen von den Soldaten gelenkten Schulbus der Sowjets, ein dunkelgrüner Kasten mit Fensterglas ist das. Drin sitzen Schuljungen in schwarzen Anzügen und weißen Hemden und Mädchen in schwarzen Kleidern, über denen sie weiße Schürzen tragen und mit riesigen weißen Schleifen im Haar. Alle Kinder haben rote Halstücher um. Sie haben, wie ich nun weiß, ihre eigenen Schulen und mit den Deutschen nichts zu schaffen. All das ist hier draußen verschwunden. Während meiner Reise hierher nach hier draußen muss ich aus jener Welt in eine andere geraten sein, ich spüre das. Ich höre es in den Nachtlauten und den Geräuschen der Dunkelheit. Ich wittere es aus dem Duft heraus, der über dem Land hier liegt oder den das Land ausdünstet. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie der britische Sommer gerade ist. Und die früheren Sommer dort? Weg. Hier unter dem offenen Fenster, durch dessen eingerahmte Bildfläche Sternschnuppen huschen, kann ich mich nicht an auch nur einen einzigen britischen Sommer erinnern. Als wäre ich nie da gewesen. als gäbe es diesen Abschnitt meines Lebens nicht mehr. Und wenn schon. Und wenn. Vielen Dank.